The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 17. Februar.
Und Ihre Gastgeber heute Abend sind Günther Jauch und Pina Atalay.
Guten Abend, live aus Berlin. Herzlich willkommen, wir melden uns hier aus Adlershof.
In Berlin trafen sich am späten Abend Merz, Habeck, Weidel und Scholz. Was kann's Schöneres geben als ein Quadrell? Und kaum war die Sendung vorbei, da stand mein Kollege Marc Saher schon an der Studiotür und wollte von Friedrich Merz wissen, wie er sich denn selber fand.
Können Sie sagen, womit haben Sie heute noch mal gepunktet, um die für die letzten Tage unentschlossene Wähler überzeugen zu können?
Wenn man in einer solchen Sendung sitzt, kann man das selbst am schlechtesten beurteilen. Da ist man befangen und auch im Tunnel dieser Sendung. Zumal ohne Publikum man gar keine Reaktion irgendeines unbeteiligten Dritten sieht.
Merz hat den Auftritt genutzt, um den maximalen Abstand zur AfD deutlich zu machen. Das schien ihm nach den Turbulenzen im Bundestag und den Demos auf den Straßen geboten. Und das war es wahrscheinlich auch. Dieser Unterschied, das ist ihm gelungen, den deutlich zu machen.
Gucken Sie sich die Bilder an, Frau Weidel. Und schauen Sie sich die Menschen in der Ukraine an. Sie haben hier gerade einen sehr verräterischen Satz gesagt. Wir würden von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen. Nein, Frau Weidel, wir sind nicht neutral. Wir stehen nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine und verteidigen mit der Ukraine die politische Ordnung, die wir hier haben. Und Ihre Worte, die Sie hier gerade gesprochen haben, die sind eine Bestätigung für mich, dass ich alles tun werde, um zu verhindern, dass Sie jemals politische Verantwortung in diesem Land in die Hände bekommen.
Seine Anhänger, die zahlreich mitgereist waren, feierten ihn als den neuen Kanzler, was angesichts der Umfragen und auch der gestrigen Debattenperformance nicht verwunderlich ist. Kai Diekmann war dabei, Ex-Bild-Chef Julia Klöckner, künftige Ministerin im Kabinett Merz, ebenfalls dabei Carsten Linnemann, jetzt Generalsekretär, später dann, naja, man wird sehen, vom Kanzleramtsminister bis zum Wirtschaftsminister, würde ich sagen, ist alles drin. Und im Fan-Tross von Merz befand sich auch Vicky Leandros. Mein Kollege Marc Saar hat auch bei ihr mal die Temperatur gefühlt. Sie schien ganz zufrieden. Sie wünscht sich etwas mehr Humor vom heutigen Friedrich Merz.
Ich glaube schon, Deutschland brauchte einen Wechsel, ja. Und ich würde, wie Sie schon geahnt haben, mit ein wenig Vorsprung Friedrich Merz bevorzugen. Aber ich kenne ihn natürlich auch aus früheren Zeiten. Und er wirkt ja manchmal ja auch ernst, wobei er auch oft lacht. Aber früher fand ich ihn auch sehr humorvoll, muss ich sagen. Das weiß nicht jeder, ja, aber es ist so.
Insgesamt war das eine eher mühsame Runde mit Habeck, Weidel, Merz und Scholz, wobei der Noch-Kanzler derzeit auf Platz 3 der Parteien-Hitparade, in manchen Umfragen muss man sagen auch schon auf Platz 4, hinter CDU, Grünen, AfD, ja, der wirkte angefasst, dünnhäutig nach diesen für ihn ja schwierigen Wochen des Wahlkampfes.
Sie weichen jetzt schon wieder aus, Frau Weidel. Sie haben kein Konzept. Ich habe eben gesagt, Sie haben heiße Luft verbreitet und jetzt machen Sie noch mehr heiße Luft.
So, wir kommen zu einem.
Sie haben das so verantwortet.
Sie machen heiße Luft.
Wir kommen hier offensichtlich nicht weiter.
Ja, Sie reden vor allen Dingen rum. Vor allen Dingen waren Sie drei Jahre lang in der Regierung.
Geredet wurde viel oft durcheinander. Charmant war niemand. Deutsche Politik ist bierernst, angestrengt. Wer das gestern als Zuschauer 2 Stunden lang durchgehalten hat und kein Journalist ist, der muss Schlafstörungen haben oder keine Freunde besitzen. Ich will nur sagen, das war alles eher Weizenkleie als Spaghetti mit Trüffeln. Dabei hat sich RTL wirklich Mühe gegeben, moderiert vom Quizmaster der Nation Günther Jauch und der Journalistin Pina Atalay. Da waren Profis am Werke. Daran hat es schon mal nicht gelegen. Aber 4 Kandidaten, tja, da wird's eben laut und da wird's auch unübersichtlich. Das liegt in der Natur der Sache. Wahlkampf eben. Und es liegt in der Natur des Politikers, der immer glaubt, viel hilft viel, zumindest mal beim Reden. Also, schauen wir mal auf die Substanz, um hier nicht im Klein-Klein heute Morgen zu verharren. Robert Habeck plädierte bei der Migration für eine gesamteuropäische und eben nicht für eine deutsche Lösung. Das heißt, kein Zaun um Deutschland, keine harte Tür, sondern er setzt, ich würde sagen, hofft auf die Aktivität der Außenstaaten, wie schon in den vergangenen 3 Jahren, wahrscheinlich dann mit dem bekannten Ergebnis.
Das Hauptproblem, das wir haben, ist das dysfunktionale europäische Flucht- und Asylsystem derzeit, das im Kern sagt, die Länder an den Außengrenzen tragen die alleinige Last für alle Flüchtlinge. Dass die nicht registrieren wollen, dass die kein Interesse haben, sie bei sich zu halten, ist da relativ logisch. Deswegen liegt die Lösung auch in einer europäischen Veränderung dieses Systems, die jetzt verabredet wurde. Nämlich an den Außengrenzen kontrollieren, registrieren, schnell diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, zurückbringen. Diejenigen, die hier sind, werden verteilt. Das ist der erste Punkt. Es geht aber nur durch eine europäische Lösung. Was Frau Weidel ja und Herr Merz in seinem 5-Punkte-Plan so ähnlich gesagt hat, ist im Kern ein Zaun um Deutschland. Dann ist Europa zu Ende.
Alice Weidel von der AfD erklärte, wie sie die Energiepolitik der Zukunft sich vorstellt, wobei ihre Zukunft ein bisschen an unsere fossile Vergangenheit erinnert. Viel Kohle, viel Gas, bisschen Kernenergie, wenig Sonne, kaum Wind.
Zum Beispiel durch grundlastfähige Kernkraft, durch Kohlekraft, durch Gas. Aber auch, wenn Sie so wollen, durch erneuerbare Energien. Aber ohne diese gigantische Subventionspolitik zum Schaden unseres Landes. Wir müssen unbedingt damit aufhören. Und darum werden wir in einer Regierung 2 Dinge werden wir tun. Und zwar, wir werden das EEG abschaffen. Und wir werden die CO2-Abgabe abschaffen, die übrigens von der CDU eingeführt wurde.
Und der noch Kanzler Scholz hatte auch was zu sagen. Er erläuterte seine Prinzipien der Ukraine-Politik. Auch wenn das in Wahrheit niemand mehr so richtig interessiert. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da blieben die Ränge zum Teil auch schon leer. Weil Scholz eben nur noch wenige Tage Restlaufzeit hat. Aber seien wir nicht unfair heute Morgen. Also hier, Herr Scholz, Ihre Prinzipien der Ukraine-Politik.
Die Ukraine muss eine demokratische, souveräne Nation sein, über deren Köpfe hinweg nicht entschieden wird. Das werden wir als Europäer nicht zulassen. Deshalb fahre ich auch morgen nach Paris und rede mit vielen Freunden dort, wo wir uns zusammentreffen, um genau das zu verabreden. Und wir werden auch nicht zulassen, dass irgendwer vereinbart, zum Beispiel, dass die Ukraine demilitarisiert wird. Sie braucht umgekehrt eine sehr starke Armee, damit sie nicht wieder überfallen wird, wenn ein Friedensschluss zustande kommt.
Und Friedrich Merz will einen Evergreen in seinem Programm, die Steuern vereinfachen. Wäre schön, wenn es diesmal klappt. Nicht wie beim letzten Mal mit dem Bierdeckel, sondern jetzt per App. Aber immerhin.
Wir müssen die privaten Haushalte entlasten, das ist wahr. Aber wir müssen bei den Unternehmen auf eine Steuerlast von etwa 15%
kommen. Na gut, aber für Lohn- und Einkommensteuerbezieher, das wäre ja auch schon mal eine Riesenvereinfachung.
Es wäre eine große Vereinfachung. Viele Ausnahmen weg, den Steuertarif runter. Das wollen wir auch. Es wird nicht mehr der Bierdeckel sein, es wird in Zukunft eine App sein.
Fazit, es gibt keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr, die sich aus diesen TV-Duellen und Quadrellen gewinnen lassen. Dieser kürzeste Wahlkampf aller Zeiten kommt mir schon wieder ganz schön lang vor. Unsere weiteren Themen heute Morgen mit dem CDU-Politiker Jens Spahn, der im Kabinett Merz eine Rolle spielen dürfte. Spreche ich über die Münchner Sicherheitskonferenz und seinen Blick auf die kontroverse Rede von J.D. Vance.
Da gibt es ja kein Aber, kein Wenn. Unsere Sicherheit ist abhängig von den USA. Punkt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert das umgeschichtete Portfolio von Warren Buffett. Ed Sheeran feiert Geburtstag heute und wir hören die Geschichte von den verlorenen Bitcoins, die im Wert von 750 Millionen Euro jetzt auf einer britischen Müllkippe liegen. Der Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz sorgte für Erstaunen und auch für Empörung. Er las den Europäern die Leviten.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Statt über China, Russland und die westliche Verteidigungspolitik zu sprechen, warnte er vor einer, wie er meint, viel größeren Gefahr: Europa ist sich selbst die Gefahr. In seiner Rede rechnete er mit All Europe ab und beklagte einen vermeintlichen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit. Und er gab der CDU einen Hinweis, was er von Brandmauern, von Firewalls hält.
There's no room for firewalls.
Er trug das Ganze sehr selbstbewusst vor, man kann auch sagen sehr breitbeinig, unter Berufung auf seinen Boss, den neuen Sheriff in Washington.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Ebenfalls vor Ort in München der CDU-Politiker, ehemalige und wahrscheinlich auch künftige Minister in einem Kabinett von Friedrich Merz, Jens Spahn. In einer kleineren Runde hatte er die Gelegenheit, J.D. Vance näher kennenzulernen. Welche Rückschlüsse er aus diesem Gespräch zieht, was der Auftritt des US-Vizepräsidenten für die transatlantische Partnerschaft bedeutet und wie sich Jens Spahn das Verhältnis zu den USA vorstellt. Darüber sprechen wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Jens Spahn.
Schönen guten Morgen, hallo Herr Steingart.
Sie waren in kleiner Runde dabei, als Friedrich Merz den J.D. Vance vor seiner Rede in München getroffen hat. Wie haben Sie den Vizepräsidenten der USA erlebt?
Das war ein sehr angenehmes, sehr offenes Gespräch, ein transatlantisches Gespräch im positiven Sinne. Und ich meine, J.D. Vance ist, was ist er, Anfang 40 Jahre alt, Vizepräsident der USA mit seiner Geschichte ja auch. Er hat ja darüber auch ein Buch geschrieben, aus ärmsten Verhältnissen dort jetzt hingekommen. Das ist ein wahnsinnig intelligenter, smarter und im Persönlichen durchaus auch gewinnender Mann.
Haben Sie das Buch gelesen?
Nein, ich habe es tatsächlich sozusagen auf dem Nachttisch liegen. Ich will es lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen jetzt im Wahlkampf.
Wir beide sind nicht so jung, dass wir krass sagen dürften, aber ich würde sagen, dieses Buch ist krass und seine Herkunft, drogenabhängige Mutter, Vater weg, ja. Absolut desolates Bergarbeiterdorf ohne Bergbau eben. Das ist eine Herkunft von ganz unten, ja.
Das ist so, das prägt aber auch sehr stark seine Sicht, wer sich etwas mit ihm beschäftigt, auch wie er schaut auf Industrie, Industriepolitik, wie wichtig es aus seiner Sicht ist, dass man Industrieland ist, dass man seinen Arbeitern eine Perspektive bietet, die im Blick hat. Also wenn man sich etwas mit dem Menschen J.D. Vance beschäftigt, was allein deswegen Sinn machen kann, weil er möglicherweise auch schon wieder der nächste Präsidentschaftskandidat ist, als jetziger Vizepräsident, dann ist das jedenfalls deutlich facettenreicher als das, was gelegentlich in den Überschriften so wahrzunehmen ist.
Viele waren ja überrascht über das, was er gesagt hat. Sie auch?
Nein, das, was er in der Sache inhaltlich gesagt hat, ist nicht neu. Das hören wir aus dem Team Trump sozusagen ja schon seit vielen, vielen Monaten. Der Blick auf Europa, übrigens ein Blick, der eher ein Besorgter ist, was die Entwicklung Europas angeht, Wirtschaft, Energiepolitik, aber eben vor allem auch Migrationspolitik, illegale Migration. Sie machen sich Sorgen an der Stelle und das drücken sie in einer Art und Weise aus, wie wir es nicht gewohnt sind. Ob das Thema jetzt ohne irgendetwas zu Ukraine, NATO zu sagen, zur Sicherheitskonferenz perfekt gepasst hat, darüber kann man streiten. Aber in der Sache neu war eigentlich nichts davon.
Denn er hat die Migration sozusagen schon zu unserem und zu seinem Top-Thema erklärt, gesagt, es gibt für das, was da passiert, sowohl in Amerika als auch bei uns, illegale Migration heißt das Ganze ja auch, keinerlei Mehrheiten eigentlich in der Bevölkerung und hat die Europäer aufgefordert, aktiv zu werden. Das haben Sie auch wahrgenommen, auch für sich sozusagen als eine Aufgabe, wenn Sie regieren, Sie und Ihr Team sozusagen?
Naja, Sie können offenkundig grundsätzlich auf Dauer nicht Politik gegen eine Mehrheit in der Bevölkerung machen, beim Klimaschutz nicht, bei Migration nicht und gerade bei illegaler Migration nicht. Und die Parteiensysteme Niederlande, Frankreich, Österreich, um uns herum, die zum Teil implodiert sind oder sich völlig verändert haben, das ist ja vor allem passiert wegen illegaler Migration und zu oft gescheiterter Integration, vor allem aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum. Ja, das verändert die politische Landschaft und es hat so jedenfalls keine Mehrheiten in der Bevölkerung. Das gilt ja in Deutschland genauso. Wir sehen, dass eine Mehrheit ein Ende illegaler Migration will. Und diese Regierung, die wir noch haben, diese Ampel, ignoriert das seit 3 Jahren konsequent. Und genau das führt zu der politischen Stimmung, wie sie ist, mit 20% Zustimmung zu extremen Rechten. Insofern in der Analyse, illegale Migrationspolitik verändert Gesellschaften und die Mehrheit will das in vielen Ländern nicht, die ist ja erstmal auch nicht falsch.
Gleichzeitig hat er ja auch, wenn man so will, auch die Union, traditionell ja die Schwesterpartei der Republikaner, auch ermuntert, mit Andersdenkenden anders umzugehen. Er hat nicht gesagt, beteiligt die AfD an der Regierung. Das habe ich jedenfalls so nicht verstanden. Aber er hat klar gesagt, geht in einen Dialog mit Leuten, die anderer Meinung seid als ihr. Wie haben Sie diesen Teil der Rede empfunden, als es praktisch um die Meinungsfreiheit in Europa ging?
Das sehe ich grundsätzlich auch so, sage ich seit vielen Jahren, dass unsere Debatten zu eng geführt werden, weite Teile nicht stattfinden und wir einander zuhören sollten. Ob jetzt die Beispiele im Detail, wie jeweils konkret wirklich die passenden waren, da kann man streiten, ob die Sorge größer ist in diesen Fragen als vor einer Bedrohung durch ein kriegsführendes Russland. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die viele nachvollziehbar irritiert hat. Mhm. Die Grundidee allerdings, andere Meinungen auszuhalten, stattfinden zu lassen, die ist ja richtig in der pluralen, offenen Gesellschaft. Die gilt dann übrigens in den USA, aber auch genauso wie in Europa.
Vielleicht hat er ja auch Putin deswegen relativiert in seiner Bedrohung für uns, weil die Amerikaner sagen, pass auf, mit dem Putin habt ihr 3 Jahre nichts hingekriegt. Jetzt packen wir das an, haltet euch da raus. Das war ja so ein bisschen die Subbotschaft auch.
Ich finde, generell ist ja die Botschaft oder die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, auch in Reaktion auf einen US-Vizepräsidenten, was ist unser eigenes nationales Interesse? Unsere Sicherheit ist abhängig von den USA. Punkt. Da gibt es ja kein Aber, kein Wenn. Unsere Sicherheit ist abhängig von den USA. Punkt.
Aber darf sie das noch sein?
Sie ist es ja absehbar. Ja. Also bis wir das, wenn wir das, selbst wenn wir es ändern wollen, wird es eher Jahre bis Jahrzehnt dauern. So, jetzt ist die Frage, was ist in unserem nationalen Interesse? Zu schmollen, zu jammern, Katzentisch zu sagen, gar zu die USA zu belehren. Ich meine, Robert Habeck, der Vizekanzler Deutschlands, sagt dann, kümmert euch um euren eigenen Kram. Also wenn die USA sich um ihren eigenen Kram kümmern würden, mhm, und sagen würden, wir haben mit euch nichts mehr zu tun, dann hätten wir hier ein echtes Problem. Und ich bin nicht sicher, ob alle, die sich da gerade sehr emotional äußern, nochmal nachgedacht haben, was jetzt wirklich in unserem nationalen Interesse ist. Was in unserem Interesse wäre, und da hätte ich mir vom Kanzler mehr erwartet in den letzten Wochen, aktiv aus Europa mit Partnern, Frankreich, UK, Polen, Italien, einen Vorschlag zu erarbeiten. Was sind denn unsere Ideen? Wer nicht am Katzentisch sein will, sondern am Pokertisch mitsitzen möchte, der muss auch Chips mitbringen. Der muss auch eine Idee haben. Der muss im Zweifel Geld mitbringen, mindestens mal Geld, um einen Unterschied zu machen. Und die Europäer haben den seit 3 Jahren nicht gemacht und sie haben seit der Wahl Trumps, 5. November, schon ein bisschen was her, keiner ist initiativ geworden und den Vorwurf muss man Europa, müssen wir uns selbst machen, keiner ist initiativ geworden, um auf die neue US-Regierung zuzugehen.
Nun war Zelensky aus meiner Sicht in München der am weitesten nach vorne ging. Er hat gesagt, liebe Freunde, mit euren Diskussionen 2-3% GDP, das ist das eine, Geld ist das eine, aber wir verlieren diesen Krieg hier nicht wegen des Geldes, sondern weil uns die Leute, die Soldaten fehlen. Er hat die Todeszahlen aufgezählt. Er hat klargemacht, wie groß die russische Armee ist. 1,5 Millionen Soldaten, die potenziell an die Schlacht geführt werden können. Und hat uns aufgefordert, uns die Europäer, das Schlachtfeld zu betreten mit eigenen Menschen, was einerseits nicht unserer Tradition entspricht, andererseits aus seiner Sicht logisch ist. Wie denken Sie darüber?
Dass es ein zigtausendfach, hunderttausendfaches Sterben gibt, vor allem junger Männer, auch von viel zu vielen in der Zivilbevölkerung, ist so, dass sich das jeden Tag fortsetzt auch. Und dass das so jedenfalls nicht weitergehen kann, stimmt auch. Wir hätten im Zweifel viel früher, viel stärker der Ukraine helfen müssen. Dann säßen wir jetzt nicht in der Situation. Gleichwohl sehe ich nicht, das habe ich jetzt auch nicht als die Erwartungshaltung verstanden. Jedenfalls werden wir uns natürlich nicht aktiv mit eigenen Soldaten an diesem Krieg beteiligen.
Aber nochmal, Zelensky hat klar gesagt, der Missing Link sind Menschen. Denn all diese Waffen, die wir liefern, wir kaufen uns ja ein Stück weit frei. Ich will nicht dafür plädieren, das stünde mir nicht zu, aber gleich habe ich verstanden. Und Sie werden das auch kennen von Friedrich Merz, der ein Ausbildungslager kürzlich besucht hat, wo er sagte, der Jüngste war 17 und der Älteste über 70. Die gewisse Ermüdung von dem, was Zelensky in die Schlacht werfen kann, ist ja unübersehbar. Nach 3 Jahren.
Das stimmt. Deswegen ist es ja so dringlich. Ich meine, wir wollen ja Frieden. Wir wollen auch Frieden. Die Frage ist, und der wird auch durch Verhandlungen entstehen und auf keinem anderen Weg. Auch das ist ja eigentlich seit Kriegsbeginn mehr oder weniger klar. Entscheidend ist, dass es eben kein Diktatfrieden wird, kein einseitiger Frieden. Wenn man genau den Amerikanern zuhört, übrigens, wissen, also ist das auch nicht deren Absicht. Sie sind ja nicht auf einmal alles Putin-Versteher geworden.
Wenn Sie so einen Menschen wie den Vance treffen, tauscht man da Handynummern aus? Gibt es da Momente sozusagen des Vertrauens schon, wo man sagt, wir halten kurzen Draht oder hat er dafür Deutschland nicht so auf der Uhr?
Das hat es jetzt in dem Moment nicht gegeben, aber es war erstmal, wissen Sie, das Wichtigste ist immer, sich persönlich zu kennen, einschätzen zu können. Und ich hatte den Eindruck, dass sozusagen beide Seiten, die amerikanische wie die deutsche, in unserem Gespräch jeweils positiv voneinander überrascht waren.
Haben Sie auch gelacht miteinander? Gab es Humor,
ja,
irgendwas?
Also es war das Gespräch, das wir geführt haben, eines, das mir jedenfalls auch ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Beruhigung gibt, dass wir eine Gesprächsgrundlage, nicht nur einen Kontakt, eine Gesprächsgrundlage haben, dass da ein transatlantischer Wille ist. Es wäre gut, wenn beide Seiten etwas aufhören würden, jetzt immer weiter sich in der Erregungs- oder sich gegenseitig auch Provozierensspirale zu sein. Das ist gerade nicht gut. Sondern Dinge, die zu sagen sind, auch kritische Dinge, die zu sagen sind, auch die haben wir angesprochen. Das machen wir hinter verschlossenen Türen. Nach außen sollten wir gemeinsam auftreten, transatlantisch, NATO, freie Welt gegenüber Russland, China, Nordkorea. Der Feind ist woanders.
Und Sie glauben, das lässt sich so fortsetzen, auch diese transatlantische Freundschaft, wie gelebt in den letzten Jahrzehnten, auch mit Trump?
Nein, sie lässt sich nicht so fortsetzen, aber das ist, also wir müssen in Europa mehr tun. Der Teil muss sich ändern. Mhm. Ja, sie lässt sich fortsetzen, aber nicht so wie bisher. Und das wissen wir ja schon seit Obama und davor. Also es ist ja nicht neu. Was neu ist, ist sozusagen die Brutalität auch, mit der das vorgebracht wird und eingefordert wird. Aber auch das wussten wir schon von Trump 1, von seiner ersten Amtszeit. Und wenn man das alles anerkennt und weiß, wie viele Jahre im Grunde die Amerikaner schon sagen, wir werden uns stärker dem Pazifik zuwenden. Ihr habt hohe Sozialleistungen, die wir nicht haben. Dafür zahlen wir aber für eure Sicherheit. Das machen wir nicht mehr lange mit. Das alles wussten wir. Das NATO-Verhältnis wird eine Partnerschaft bleiben. Da bin ich grundsätzlich optimistisch. Aber es wird sich verändern müssen, diese Partnerschaft. Und wir werden viel, viel mehr, auch hier in Deutschland. Ich habe es heute Morgen noch hatte ich die ganzen Tage jetzt in Veranstaltungen gesagt, ich sage es den Leuten auch sehr klar, wir werden über die Wehrpflicht reden müssen, wir werden viel mehr für Militär, Bundeswehr, Debatten, die wir gar nicht führen mögen, manchmal in Deutschland ausgeben müssen, wir werden uns aufrüsten müssen, um uns verteidigen zu können, und ich habe den Eindruck, das haben noch nicht alle verstanden, und das müssen wir ändern.
Aber wir haben es jetzt heute Morgen verstanden. Vielen Dank für den Klartext, vielen Dank Jens Spahn für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat sich Warren Buffett in die Karten schauen lassen, beziehungsweise ins Portfolio. Die Analyse gibt's wie immer von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Warren Buffett ist ja der CEO von Berkshire Hathaway und der, Anne, hat sein Depot umgeschichtet. Und weil der Mann ein Star-Investor ist, interessiert uns das natürlich brennend. Vielleicht können wir ja was lernen. Also sag uns, Anne, welche Aktien hat Warren Buffett gekauft und welche abgestoßen?
Also es waren im Prinzip drei größere Positionen, bei denen Warren Buffett in diesem Monat Änderungen vorgenommen hat. Zum einen hat er erneut Aktien von dem Satellitenradiounternehmen Sirius XM gekauft und dadurch seinen Anteil an dem Unternehmen auf über 35% erhöht. Warum er es auf diesen Sender abgesehen hat, könnte daran liegen, dass es kürzlich einen Zusammenschluss gab und dadurch wieder mehr Geld in das Unternehmen floss. Ich würde es aber als eines der riskanteren Investments von Warren Buffett einschätzen. Die Sirius XM-Aktie hat letztes Jahr fast 60% an Wert verloren, weil die Abozahlen zurückgehen und weil der demografische Wandel nicht gerade für das Unternehmen spricht. Das zweite Unternehmen, wo Warren Buffett nachgekauft hat, ist der Energiekonzern Occidental Petroleum. Da kaufte Buffett Aktien im Wert von über 35 Milliarden Dollar nach. Da war der Aktienkurs seit dem Aprilhoch um mehr als 30% gefallen. Also da ganz die Strategie von Buffett: kaufe super Unternehmen zu guten Preisen. Er besitzt jetzt 28% an dem Konzern. Wo Buffett hingegen Aktien verkaufte, war bei dem Dialyseunternehmen DaVita. Da wurden die Anteile auf 45% reduziert. Da ist der Wert etwa 6,4 Milliarden Dollar. Grund dafür könnten die schlechten Aussichten von DaVita sein, Gabor.
Sehr, sehr interessant. Und dann, Anne, lass uns noch auf das schauen, was in dieser Woche wichtig wird an der Wall Street.
Diese Woche ist verkürzt, weil heute President's Day Feiertag in den USA ist. Der Fokus wird in der Woche auf dem Immobiliensektor liegen. Dort gibt es Daten zu Baubeginn und zu Verkaufszahlen von bestehenden Häusern am Freitag. Außerdem spannend werden die Protokolle der letzten Notenbanksitzung, die auch am Mittwoch veröffentlicht werden. Wahrscheinlich werden die nochmal unterstreichen, dass die Notenbank erst Fortschritte bei der Inflation sehen will, bevor die Zinsen weiter gesenkt werden. Abgesehen davon gibt es noch Quartalszahlen von unter anderem Walmart, Alibaba und Occidental Petroleum.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Die Geschichte eines großen Pechvogels, die hat mich heute Morgen wirklich überrascht. Ein Mann, der aus Versehen den Zugang zu einem unermesslichen Vermögen weggeworfen hat. Und nun muss er zusehen, wie dieser Schatz unter Tonnen von Müll auf einer Deponie verrottet. Tja, genau das ist die bittere Realität von James Howells. Aber fangen wir von vorne an. James Howells ist ein IT-Spezialist aus Wales. Und der hat ganz früh Bitcoins gekauft, als die meisten das für eine schräge Spielerei hielten. Für einen lächerlichen Betrag von ein paar tausend Euro ist er eingestiegen. Der Zugangsschlüssel zu seinen 8000 Bitcoins war auf seiner Festplatte gespeichert. Damals waren diese Kryptocoins weniger als 4000 Dollar wert. Doch dann explodierten die Preise. Und heute sind diese 8000 Bitcoins umgerechnet 750 Millionen Euro wert. Tja, nur zu schade, dass während einer harmlosen Entrümpelungsaktion, das war im Jahr 2013, seine Festplatte mit den Bitcoins versehentlich in einem Müllsack landete. Und dieser Müllsack landete auf der Mülldeponie in Newport bei Wales. Tja, und bei Bitcoins ist das nun mal so. Das Geld lässt sich nicht hin und her schieben, auch nicht abheben, nicht kopieren. Es ist auf der Festplatte. Festgefroren, gefangen, aber im Normalfall eben deshalb auch sicher. Nachdem Howells also realisierte, was geschehen war, setzte er nun alles daran, diese Festplatte endlich wieder in die Finger zu bekommen. Klar, aber vergebens. Die Stadt Newport stellt sich bis heute quer. Der Zugang und die Möglichkeit, sie zu bergen, wird ihm verwehrt. Die Müllkippe, heißt es, sei für ihn tabu.
Well, I mean, many people have described this as a needle in a haystack. Given the value of the needle, if you're willing to search every single piece of hay, eventually you will find the needle.
Der mittlerweile 39-jährige verhinderte Multimillionär kämpft seit über 10 Jahren, um sein Geld, das unter tausenden Müllsäcken lagert, wieder freizubekommen. Die Nadel im Heuhaufen. Im jüngsten Interview mit The Project erzählt Howells von all seinen Bemühungen.
We're going to utilize AI technology along with manual sorting techniques who have been tried and tested and proven in other landfill excavation projects, and we believe we've got a team together that can find the needle in the haystack.
Es stünden ihm Anwälte, Investoren und sogar ein zusammengestelltes Spezialteam zur Seite. Ein Spezialteam, das bereit wäre, sich für einen Anteil an dem Schatz durch diesen Müllberg zu graben, um diese Festplatte zu bergen. Doch die Stadt Newport bleibt weiter eisern. Zu gefährlich, zu umweltschädlich, keine Genehmigung, keine Bergung, Punkt. Das ist hart. Und jetzt soll die Deponie auch noch bald geschlossen und endgültig versiegelt werden. Und damit würde Howells Traum und die Hoffnung auf diesen unermesslichen Reichtum wortwörtlich begraben werden. Für immer. Rest in peace.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Sich vorzustellen, dass Ed Sheeran im Jahr 2007, obwohl er schon eine erste Mini-Platte veröffentlicht hatte und obwohl er schon als Teenie großartig sang und auch Gitarre spielte,
his voice is classic. rock singer.
Absolutely. Dass dieser junge Mann trotzdem bei einer Castingshow in einem britischen Fernsehsender einfach rausflog. Gut, dazu muss man wissen, dass der Ed zwar gut singen und Gitarre spielen kann, aber, tja, mit dem Tanzen, da hapert's. Eher unbeholfen hüpfte er damals hin und her, die Jury kanzelte ihn ab, so dass er als Kandidat dann keine Option gewesen ist für diese Show.
Not even an option. So eventually we're gonna have to find some people that dance, because they can't all not dance.
Am heutigen Tag wird Ed Sheeran 34 Jahre alt. Damit ist er ziemlich genau seit 20 Jahren im Showgeschäft, weil vor 20 Jahren veröffentlichte er seine ersten Songs. Die Geschichte mit der verlorenen Castingshow ist natürlich längst abgehakt, genauso wie die Auftritte in den kleinen Clubs für wenig Geld und das Spielen als Straßenmusiker. Der Durchbruch kam in 2012 mit einer Live-Performance bei den Olympischen Spielen, bei der Eröffnungsfeier in London. Er sang einen alten Klassiker von Pink Floyd.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a good feeling from a cold steel rail, a smile from a veil.
Der Rest ist Popgeschichte. Mit Hits wie Shape of You spielte er sich an die Spitze der internationalen Charts.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
Ed wurde von damals noch Prinz Charles zum Ritter geschlagen. Er nahm Songs mit Elton John auf, schrieb Lieder für andere Künstler wie Justin Bieber und er hat mehrere Duette mit Taylor Swift aufgenommen. Mittlerweile ist der Ed Sheeran Papa. Er arbeite von morgens 9 bis nachmittags um 5 im Studio, sagt er. Und dann geht er heim zu seinen Töchtern und zu seiner Frau, mit der er schon seit Jugendzeiten zusammen ist. So hat er es kürzlich im Interview erzählt. Naja, eine neue Platte ist dabei nicht entstanden. Aber immerhin, Ed Sheeran kommt bald auf Tournee und die alten Hits sind ja bei allen Bands meist sowieso besser. Und was heißt in seinem Fall auch besser? Perfect sind sie. Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen perfekten Start in diese neue Woche. Und morgen begrüßt Sie Dagmar Rosenfeld an diesem Mikrofon aus diesem Studio. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Well, I found a woman, stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry me.